herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Nicht nur mir gegenüber, sondern auch zu meiner Linken, der Martin, und mir gegenüber
die Angie, hi.
Und soll ich euch was sagen? Wir freuen uns alle so sehr, oder? Wir haben gerade gesagt, ja. Ist das schön, dass wir wieder in live zusammensitzen.
Total. Und ich bin hier schon wieder mit meinen Blättern zugange, ja.
Ich finde, das ist ein schönes Geräusch der Realität. Blätter. In Zeiten der Digitalisierung, ich bin ja auch immer noch auch von Büchern, Haptik und so, höre ich Blättergeraschel gerne.
Ja, ich auch. Ich habe auch sehr viele Blätter, mit denen ich arbeite.
Ja.
Blätter.
Ich auch. Wir schweifen jetzt schon wieder ab. Ja. Wir begrüßen euch herzlich, danken euch an dieser Stelle vor allem für eure Treue, denn wir haben ja zwischendurch, werfen wir ja mal einen Blick auf die Zahlen, Angie, ne?
Und das wir ist werfen einen Blick auf die Zahlen und regelmäßigen HörerInnen wird es aufgefallen sein, dass wir jetzt einen kleinen Gap haben. Wir kommen nämlich jetzt eine Woche später als geplant mit der neuen Folge raus, hatte einfach terminliche Gründe, weil wir sind ins neue Jahr ganz schön busy reingestartet. Stimmt's? Und wir mussten auch gerade im Vorklapp ein bisschen über den gestrigen Tag sprechen. Diese Folge wird ja relativ zeitnah auch online gehen und gestern war die Amtseinführung von unserem neuen US-amerikanischen Präsidenten. Und
da sage nicht unseren.
Unsere ist ja nicht unserer. Nee, ja gut, des US-amerikanischen, unserer Zeit, ne, muss man ja jetzt mal leider so sagen. Und mussten uns dazu erstmal wirklich eine halbe Stunde lang therapeutisch austauschen, damit wir unseren Kater bekämpfen, weil ich bin echt verkatert davon. Ich würde auch gerne starten mit einem Fall für Schlagfertigkeit, beziehungsweise einer Frage, die mich aus meinem näheren Umfeld nicht ereilt hat, sondern die ich mir selber quasi abgeleitet habe. Und zwar gibt es eine junge Frau in meinem Umfeld, die relativ groß gewachsen ist. Und diese junge Frau ist jetzt gerade auf der Suche nach einem Nebenjob und hat sich hier und da sehr motiviert vorgestellt in Läden und ist da zum Probearbeiten hingekommen. Und die erste Reaktion der Leute, der ihr Filialleiterin war: Boah, bist du groß, bevor sie Hallo gesagt hat. So. Und damit war diese junge Frau etwas überfordert. Also sie kennt natürlich diesen Ausspruch, aber sie sagte mir auch, es begegnet mir so häufig und ich weiß nie, wenn ich nicht irgendwie was Doofes sagen soll, was soll ich dazu sagen?
Wir kommen ja an die Menschen, die das sagen, nicht dran. Also diese Haltung durchzieht sich ja durch alles. Ich kann das total nachempfinden, weil ich für meinen Jahrgang auch so groß bin. Ich weiß jetzt nicht, über welche Größe wir reden. Das klingt so, als ob sie deutlich über 1,80
wäre. Korrekt,
ja. Mhm. Ich habe in meinem Umfeld auch eine Frau, die ist knapp über 1,90. Das ist natürlich eine Erscheinung. Ich bin 1,78 oder ich war mal 1,78. Wahrscheinlich werde ich auch schon langsam kleiner. Und als ich geboren wurde und ich war das schon mit 14, stach ich immer raus. Und das war auch immer die Reaktion, die ich bekam. Ich glaube, wir haben da nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen uns davon in irgendeiner Art und Weise beeinflussen oder eben nicht. Sie wird niemals an die Menschen drankommen, die das sagen. Also habe ich mir zur Aufgabe gemacht, das einfach immer nur nett zu sehen. Also, dass es nie böse gemeint ist, zu keinem Zeitpunkt.
Nee, das sieht sie auch Gott sei Dank gar nicht so, aber es nervt natürlich.
Sie braucht eine Antwort darauf.
Ja, sie braucht eine Antwort, weil für sie spielt es wirklich in ihrem Alltag, also für sie selbst, keine negative Rolle.
Ja,
dann also jedenfalls würde ich nicht so, ne, dass das jetzt in so einer Situation oder so, sie kommt da rein sehr selbstbewusst und sie will das auch alles für sich und so. Mhm. Und dann kommt halt, bevor man, ne, so dieses bewertende, bist du groß.
Ja, oder du klein, je nachdem, wie die Perspektive ist.
Ist natürlich für so ein Probearbeitenstart.
Ja.
Ja, knackig. Aber das wäre eine Antwort, ne?
Es wäre auf jeden Fall eine Antwort, ja. Wenn sie es etwas höflicher haben will, also nochmal, da wird direkt geduzt, da wird direkt das reingeworfen. Mhm. Da kann man auch drüber nachdenken, wie höflich ist das von einem potenziellen Chef oder einer potenziellen Chefin. Ich bleibe dabei, der Ton macht die Musik. Wenn sie das nett sagt, ist das was eines. Ansonsten kann sie auch höflich darauf reagieren oder höflicher darauf reagieren und sagen, woran haben Sie es festgemacht? Mhm. Oder toll, dass Ihnen das als erstes auffällt. Jetzt kommen wir mal zu meinen Qualifikationen. Oder dass sie sagt, auch das. Ich bin groß gewachsen und bringe noch ganz viel anderes mit.
Ja, gebe ich ihr mit, wenn sie das nicht selber hört hier. Wir starten mit dem ersten Fall. Fehlende Antwort auf immer wieder dieselben Aussagen. Und schreibt die Diana. Hallo ihr Lieben, vor einiger Zeit bin ich mit, sie ist 57 Jahre alt, auf euren Podcast gestoßen und ich muss sagen, ich liebe ihn. Seitdem höre ich ihn auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, nur noch euch. Ich konnte schon einige Tipps von euch anwenden. Vielen Dank dafür. Nun zu meiner Herausforderung. Mein Mann, 58, hat sich vor 4 Jahren selbstständig gemacht. Mittlerweile haben wir ein Campingunternehmen, also Camping, Fahrzeugverkauf, Vermietung und Werkstatt, mit circa 25 MitarbeiterInnen aufgebaut. In der Bauphase kam Corona dazwischen, später der Ukraine-Krieg, wenig läuft seitdem normal. Ich, also die Diana, gelernte Krankenschwester, leite die Vermietung und habe 2 wundervolle Mitarbeiterinnen an meiner Seite. Die Werkstatt organisiert unser kompetenter Werkstattleiter. Der Fahrzeugverkauf ist seit langem unsere größte Baustelle. Dafür finden wir leider nicht die passenden MitarbeiterInnen. Es gab schon sehr viele Wechsel, da es doch eine andere Art von Verkauf ist, wie wenn man im Discounter an der Kasse sitzt. Man muss aktiv verkaufen können, unsere Fahrzeuge der unterschiedlichen Marken kennen, die unterschiedlichen Vorzüge der einzelnen Grundrisse wissen, die Finanzen im Kopf haben und so weiter und so fort. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation mussten im letzten halben Jahr schon mehrere Campingunternehmen in der Umgebung Insolvenz anmelden. Wir müssen gerade auch ums Überleben kämpfen, deshalb deckt mein Mann seit einem Jahr zu seinen anderen Tätigkeiten als Chef, also er kümmert sich um Streitigkeiten mit Kunden, Krankenstand der Mitarbeiterinnen, Banktermine etc., auch noch den kompletten Verkauf ab, also er deckt den kompletten Verkauf ab und arbeitet mehr oder weniger in einer 7-Tage-Woche, damit wir bestehen können, mit der Hoffnung, dass sich die Lage im nächsten oder übernächsten Jahr wieder entspannt. Er steckt zum Glück nie seinen Kopf in den Sand und findet immer wieder eine Lösung. Allerdings sieht man ihm auch an, dass die viele Arbeit nicht spurlos an ihm vorübergeht. Der Eindruck, wenn man zu uns aufs Gelände kommt, der komplette Hof platzt mit neuen Campern aus allen Nähten und viele Kunden, Besucher, leider auch Freunde denken, wow, denen muss es aber super gehen. Nun zu meiner Fragestellung. Wie kann ich darauf antworten, wenn mir, wie gestern Abend auf einem Geburtstag gesagt wird, euch geht's ja gut. Camping ist ja nach wie vor eine sehr gefragte Urlaubsart und boomt. Gut zu sagen wäre nicht ehrlich. Es zu erklären würde dauern und wollen die meisten ja auch nicht hören, weil sie es auch nicht glauben. Der Schein mit dem vollen Hof sieht ja anders aus. Man sieht halt nicht hinein und kennt nicht die Herausforderungen, welche man hat, ein Unternehmen zu leiten. Ich müsste jetzt für die Fragestellung so viel dazu schreiben, dass ihr besser die Hintergründe versteht, aber ich denke, ihr könnt auch damit schon arbeiten. Vielen Dank vorab und liebe Grüße von der Diana.
Was für eine tolle E-Mail, oder?
Ja, ich fühle das auch.
Ich fühle das komplett und ich würde mal meine spontane Antwort einmal vorab setzen.
Ja.
Auf die Frage, euch geht's ja gut, liebe Diana, könntest du antworten und sagen, da hast du recht, uns geht es wirklich gut, weil wir eine Haltung entwickelt haben, mit den großen Herausforderungen unseres Daseins umgehen zu können. Uns geht es auch gut vor dem Hintergrund, dass wir eine stabile Partnerschaft haben und uns zu Hause jeden Tag motivieren können. Davor geht es uns auch gut. Und weißt du, warum es uns auch richtig gut geht? Weil ich gelernt habe, wer wirklich an dieser Frage interessiert ist und wer nicht. Das fällt mir so ganz spontan ein, liebe Diana. Und etwas nachgelagert ist für dich die Frage entscheidet, was willst du? Willst du mit jemandem mal offen über diese Probleme reden? Wünschst du dir eigentlich ein aufrichtiges Interesse? Dann wäre mein Tipp, such dir einen Kreis von Unternehmerinnen, wo du das offen und ehrlich ansprechen kannst, wo du das austauschen kannst. Denn das ist klassisches Unternehmertum, was ihr da habt. Dann brauchst du diesen Safe Space. Wenn du merkst, eigentlich würde ich das gerne mal loswerden, wäre das dein Weg. Wenn du aber wenn dein was willig ist, dass die anderen nicht denken, dass es euch zu gut geht, dann bist du in einer Spirale drin, da kommst du nicht mehr raus. Denn die Menschen wollen nur das sehen, was sie sehen. Die vermuten bei euch Milliardenschwere. Also das ist ja immer so. Ne? Du siehst nur von außen das. Lass das so stehen. Da wäre mein tiefer Instinkt zu sagen, lass die los.
Ja, also erstmal das mit dem Thema der vermuteten Finanzen, aber auch dieses Thema, wenn man mal sagt, also es gibt ja diese unterschiedlichen Guts, ne? Wie du sagst, man sagt entweder gut, Punkt. Oder man sagt, ja gut, ist eine anstrengende Zeit, aber bekommen wir hin. Ja. Und es ist eine anstrengende Zeit. Ich erlebe das, dass viele dann sagen, ja gut, bist halt selbstständig, ne? So nach dem Motto selber schuld. Ja. Also das ist das, was mir häufig, auch gar nicht böse, aber es schwappt mir schon viel entgegen, so dieses, naja, hast du dir ja ausgesucht. Deshalb sage ich mittlerweile schon ein bisschen auch immer eigentlich blöd von mir selber dazu, naja, ist ja selbst gewählt.
Du gehst direkt schon vor, ja. Du nimmst direkt schon den Wind aus den Segeln und auch auf so, das hören wir beide ja, da könnten, also wenn wir eine Strichliste führen würden über den Satz, boah, du bist ja ganz schön viel unterwegs, da wäre
ja oder
wäre,
du arbeitest ja, viel, ne?
Du arbeitest viel, ne? Mhm. Ich will nicht sagen, das triggert mich. Ich verwende diesen Begriff nicht in diesem Kontext, sondern im anderen. Und ich sehe das auch nicht als Angriff, weil ich immer wieder weiß, das sind die eigenen Grenzen, die da an mich projiziert werden. Deswegen wäre mein Tipp, und Angie, ich meine, wir machen das ja, tut euch zusammen, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, und tauscht euch da aus. Aber dann nutzt auch die gemeinsame Zeit und macht dann nicht, bei mir ist es höher, schneller, weiter, sondern legt auch wirklich offen da, hier habe ich ein Thema mit, da habe ich ein Thema mit, und guckt, wo ihr euch gegenseitig inspirieren könnt. Und liebe Diana, ich wage jetzt nur mal eine Vermutung, vielleicht stimmt die gar nicht, aber ich wage sie jetzt nur mal. Von den Leuten, von denen das kommt, vielleicht hast du einen anderen Freundeskreis als dein Mann, vielleicht ihr habt euch ja erst vor 4 Jahren selbstständig gemacht, dann ist das in einem Wohngebiet, wo vielleicht die ersten schon über Ruhestand nachdenken, die haben einen ganz anderen Vibe. Die verstehen die Probleme.
Ja, vor
Probleme
allen Dingen mit Ende
50. Genau. Die sind schon Richtung, also die sind dabei, sich einen Camper zu kaufen, um sich zur Ruhe zu setzen. Die sehen aber nicht das dahinter. Das ist nicht schlecht und nicht gut. Da gibt es keine Unterscheidung. Aber such dir Menschen, von denen du dich inspirieren lassen kannst, und denke bloß nicht, dass du dich rechtfertigen müsstest und sagen müsstest, ey, Leute, wenn ihr wüsstet, wie wir gerade zum Beispiel in der Kreide hängen oder wie schwierig der Januar war oder was auch immer, verabschiede dich davon. Lass sie.
Ja. Da muss man auch wirklich unterscheiden, ne? Also, mit wem man über was spricht.
Absolut. Ich kann ja nur aus dem Nähkästchen sagen, Angie, was meinst du, wie oft mir aus der Nachbarschrift zugetragen wird? Was so erzählt wird? Also, man denkt so bei mir in der Nachbarschaft, ich bin Elon Musk Punkt 2, was das Vermögen angeht. Ja, das ist so krass, was da so zwischendurch rüberschwappt. Ich habe das komplett losgelassen. Das geht ja auch niemandem was an. Und mich da zu rechtfertigen. Und ich habe immer das Gefühl, das kann aber komplett subjektiv sein, ich habe immer das Gefühl, dass Frauen sich nochmal anders rechtfertigen müssen als Männer.
Oder sich dazu verpflichtet fühlen, sich zu rechtfertigen.
Absolut. Das ist die Frage nach Henne und Ei.
Muss, also
ja. Aber an Frauen werden andere Fragen gestellt im selbstständigen Sein als an Männer. Also ich habe das wenig erlebt, dass Männer auch mal die Frage gestellt bekommen, das Thema hatten wir ja schon oft genug, wie machst du das mit den Kindern und all sowas. Das sind Fragen, und die sehe ich auch nicht böse, weil mich das auch interessiert. Ich frage Selbstständige auch, erzähl mal, was hast du für ein Betreuungskonzept? Nicht um darüber zu richten, sondern der Inspiration wegen. Aber dann ist ja die Ausgangslage eine andere. Also Diana, guck dich um. So, es gibt immer tolle Netzwerke. Hat sie geschrieben, woher sie kommt? Zufälligerweise.
Aus dem Schwabenländle.
Aus dem Schwabenländle. Da gibt es mit Sicherheit ein tolles Netzwerk unter Frauen. Ich fand es übrigens ganz spannend. Mich juckt es ja in den Fingern, mich sofort für den Fahrzeugverkauf zu bewerben. Ich kann nichts dafür.
Möchtest du mal einen Camperverkauf?
Ich möchte ja immer in den Verkauf. Und mich juckt, wenn ja einer sagt, und das ist eine Herausforderung, denke ich sofort, kann ich mal einen Tag versuchen, ob ich es könnte. Habe ich sofort, juckt mich das in den Fingern. Verrückt, ne?
Ja.
Ich höre Vertrieb und Verkaufen, denke, ja, kann ich, mache ich, verkaufe ich dir.
Also Diana, schreib uns, wo ihr genau sitzt und wo Nicole ihre Bewerbung hinschicken kann. Wir kommen zum nächsten Fall. Thema Homeoffice, Kind krank, schreibt uns die Tina. Hallo liebe Nicole, liebe Angie, vielen Dank für euren Podcast. Ich höre ihn immer auf dem Weg in die Arbeit und mir hat er schon in so vielen Situationen geholfen. Lustig, ne? Viele hören uns immer auf dem Weg in die Arbeit. Nicoles Bücher, Die Schlagfertigkeitsqueen und Leicht gesagt, habe ich im letzten Sommerurlaub innerhalb weniger Tage gelesen. Macht auf jeden Fall weiter so. Machen wir, liebe Tina. Ich selbst bin 37 Jahre, bin verheiratet. Mein Mann ist beruflich sehr oft auch über Nacht unterwegs und habe 2 Töchter im Alter von 8 und 5. Ich arbeite Teilzeit mit 30 Stunden seit 18 Jahren in einem Unternehmen. Ich habe eine direkte Kollegin. Sie hat ebenfalls 2 Kinder. Wir haben denselben Arbeitsbereich und vertreten uns gegenseitig. An unserem Standort arbeiten ungefähr 50 MitarbeiterInnen, davon die allermeisten allermeisten Männer und nur 5 Frauen. Nun zum Problem. Wenn meine Kinder oder die Kinder meiner Kollegin krank sind, Brückentag oder Ferien sind, arbeiten wir von zu Hause. Vor allem, wenn die Kinder krank sind, ist dies sehr anstrengend. Es gibt keine offizielle Regel, wann, wer und wie oft Homeoffice gemacht werden darf. Es wird immer in Anspruch genommen, wenn es notwendig ist. Aber in der Regel kommen wir ins Büro. Unsere Arbeit kann aber problemlos aus dem Homeoffice erledigt werden. Es gibt immer wieder doofe Sprüche von den männlichen Kollegen. Oh Mann, ihr macht schon wieder Homeoffice. Wo seid ihr denn schon wieder? Ihr werdet vor Ort gebraucht. Jedes Mal, wenn man von zu Hause aus arbeiten muss, hat man ein schlechtes Gewissen. Da meine Kollegin und ich uns direkt vertreten, kommt es natürlich auch mal vor, dass sie im Urlaub ist und meine Kinder krank sind oder andersherum. Das wird gar nicht gern gesehen. Vor allem, wenn Kinder krank sind, schläft man nicht gut, hat dem Kind gegenüber ein schlechtes Gewissen und muss aber noch den kompletten Prozess wuppen. Die Alternative wäre, sich kindkrank zu melden. Das machen wir nur, wenn unsere Kinder wirklich sehr stark erkrankt sind. Wir haben unsere Kollegen natürlich schon die Meinung gesagt, nichtsdestotrotz kommen nach wie vor diese doofen Sprüche. Auch wenn man pünktlich nach Hause geht, wo willst du denn dahin? Es ist doch noch Arbeit da. Um das Problem zu lösen, haben wir ein Gespräch mit unserem Chef geführt und gefragt, ob es in den genannten Situationen in Ordnung ist, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Er hat toll reagiert. Ja, natürlich, ihr leistet einen gesellschaftlichen Beitrag, ihr arbeitet und erzieht zusätzlich eure Kinder und ich ziehe den Hut vor euch, dass ihr arbeitet, wenn die Kinder krank sind. Wir sind sehr stolz aus dem Gespräch gegangen. Nun kam diese Situation, dass meine Kollegin Urlaub hatte und ich selbst krank wurde. Ich habe meinem Chef geschrieben, dass ich lieber von zu Hause aus arbeite und niemanden anzustecken, damit unser Prozess nicht komplett liegen bleibt. Habe ich mich nicht krank schreiben lassen. In der nächsten Woche wurden wieder meine beiden Kinder krank. Auch hier habe ich gesagt, ich muss weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Nun hat der Kollege mir erzählt, als ich nicht da war, dass mein Chef gesagt hat, wo sind die denn schon wieder? Das kann doch nicht sein. Da muss ich wohl doch nochmal ein Gespräch führen. Als ich das gehört habe, war ich so enttäuscht und mir schossen die Tränen in die Augen. Man geht regelmäßig an und über seine Grenzen und das ist der Dank? Fragezeichen. Ich habe mich gefragt, was ist mein Will, was will ich? Wertschätzung und eine Rückendeckung vom Chef, der keine doofen Sprüche ablässt oder nicht auf solche Sprüche einspringt. Wenn ich meinen Chef auf diesen Spruch ansprechen würde, müsste ich den Kollegen in die Pfanne hauen. Denn ich war nicht da, als er es gesagt hat. Mir graut es jetzt schon davor, wenn mein Kind das nächste Mal krank ist, weil ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Ich würde mich total freuen, wenn ihr meinen Fall besprechen würdet. Das haben wir hiermit gemacht, liebe Tina. Also machen wir hiermit.
Ich hatte so gehofft, dass diese Sprüche ausgestorben sind.
Seitens des Chefs?
Auch seitens des Kollegiums. Wo wollt ihr denn hin? Ihr werdet hier mehr gebraucht, wie auch immer.
Also es ist noch Arbeit da, ist auch gut. Ja, hoffentlich. Also morgen vielleicht auch noch.
Ja, ja.
Es ist vor allen Dingen immer Arbeit da.
Liebe Tina, erst einmal Chapeau. Du hast schon ganz, ganz viel, würde ich denken, instinktiv richtig gemacht. Ne? Du hast die Rückendeckung vom Chef geholt. Der Chef hat super reagiert. Ich habe noch darauf gehofft, dass du in einem Nebensatz noch erwähnst, er ist danach, nach dem Gespräch mit uns beiden raus und hat das auch nochmal vor dem Kollegium kundgetan. Das hätte ich mir gewünscht. Das bleibt offen und ich würde vermuten, dass der Chef das nicht gemacht hat. Wenn er es nämlich gemacht hätte, gäbe es diese Sprüche jetzt nicht mehr. Liebe Chefs, ich sage jetzt bewusst Chefs, weil das erlebe ich mehr unter männlichen Chefs. Wenn ihr das euren Mitarbeiterinnen ermöglicht, ja, und ihr so tolle Mitarbeiterinnen habt, die sich nicht jedes Mal krank schreiben lassen, sondern das alles irgendwie auf die Kette bekommen, dann bitte stellt euch vor die gesamte Belegschaft und sagt das einmal. Sagt, wir haben eine Regelung, die braucht hier niemanden zu kümmern, die Arbeit wird erledigt, alle dürfen tief durchatmen, nicht euer Tanzbereich. Fertig. Das beflügelt nicht nur eure Mitarbeiterinnen, sondern nimmt auch den Herren den Wind aus den Segel. Jetzt haben wir hier das Problem, dass die Tina über den Flurfunk informiert wurde, dass der Chef, Klammer auf, angeblich, Klammer zu, das gesagt hätte.
Ja, genau dazu würde ich gerne gleich noch was ergänzen. Ja, weil da
das Angebliche, ne?
Ja, da schlagen wieder zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Wir haben ja auch Teams und wir haben auch ich habe ja auch ausschließlich Frauen in meinen Teams und wir haben ganz viele Mamas und es ist super, wenn man das so hinbekommt, so einmal vom gedanklichen, unternehmerischen so flexibel zu sein und auch ein Konstrukt bieten zu können. Das muss man dazu sagen, was das erlaubt. Nicht jede Branche, nicht jede Firmenform erlaubt es einem als Unternehmensführenden, das zuzulassen. Mhm. Ne? Immer zu sagen, ja, ist alles gar kein Problem, macht wie ihr möchtet und ich weiß, ihr arbeitet und so. Das ist erstmal eine natürlich totale Vertrauensfrage und nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, je nachdem wie stressig so ein Alltag ist und du kommst ins Büro und irgendwas ist passiert, was dich aus unternehmerischer Sicht erstmal wieder irgendwie kurz irgendwie zurücksetzt, dass man sagt, wo sind die denn schon wieder? Einfach Absolut. Aus dem Affekt, ohne das jetzt mitbekommen zu haben, ihn verteidigen zu wollen, ob jetzt Mann, Frau, ist mir eigentlich total egal. Klar liegt es eher den Männern, aber ich habe ebenso überlegt, würde mir das passieren? Ja,
natürlich.
Eventuell schon.
Ach klar, ne? Das wäre jetzt das
Nächste.
Also
es würde aber nichts an meinem grundsätzlichen, also ich glaube auch da muss ich wieder sagen, ich bin so deep in den Vertrauensverhältnissen mit meinen Ladies, dass das nichts erschüttern würde.
Und darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Ich glaube, dass hier der Schlüssel einmal der erste Schritt, wenn ich das ermöglichen kann als Unternehmer oder Unternehmerin, das kundzutun. Das ist der erste Step. Das heißt aber noch lange nicht, dass das nicht mal rausrutschen kann, wenn brenzlig ist. Weißt du, was ich hier glaube, was hier fehlt? Eine Vertrauensbasis.
Ja, und vielleicht dann doch das schlechte Gewissen. Also weißt du, dieses, du kannst ja nur jemandem das Vertrauen abnehmen, zu sagen, der hat uns das gesagt und ich lebe das jetzt mit allen für und wider. Mhm. Und dann spreche ich es doch einfach nochmal an, weil dann sind wir wirklich safe.
Ja.
Weil, oder kannst du das vielleicht nochmal insgesamt vielleicht im Kollegium sagen, gerade weil irgendwie zu 80% Männer da sind, ne? Ja. Nochmal dazu bitten, weil so wie sie schreibt und was der Chef gesagt hat, ich glaube nicht, dass sich jetzt grundsätzlich, dass der ein Two-Face ist und dass sich das jetzt grundsätzlich, der hat vielleicht auch ganz andere Dinge im Kopf.
Der hat ganz andere Dinge
bei im 50 Kopf. Leuten, Entschuldigung, aber.
Man muss natürlich leider sagen, liebe Tina, und das hoffe ich, darf ich so sagen, dass du, ich sag jetzt mal so, angefasst reagierst. Angefasst, etwas härter ausgedrückt, wäre es empfindlich. Sagt leider viel über dein Selbstbild.
Korrekt.
Und das, jetzt sind wir im strukturellen Thema. Als berufstätige Mutter von zwei Kindern, die das irgendwie auf die Reihe bekommt und immer das Gefühl hat, egal wo sie ist, nicht genug zu sein. Und hinter der Tina steht ein Mann, der einfach beruflich unterwegs ist. Punkt. Jetzt reden wir über strukturelle Probleme und das eine, sowas kommt von sowas.
Sowas kommt von sowas und ich wäre auch direkt dabei und das machen wir auch schon seit vielen, vielen Jahren mit diesen Situationen, wo wir wissen, kommen Kinder, ne? Also auch da, ich bin wirklich durch, weiß ich nicht schon wie viele dieser Gespräche gegangen, dass wir gesagt haben, alles kein Ding, aber schau doch bitte, dass du dir möglichst ein zweites Konstrukt zu Hause aufbaust, wo du eine Backup-Situation hast. Weil wir sind ein kleines Unternehmen. Also ich weiß noch genau, wie ich damals diese Gespräche geführt habe, mit meinem damaligen Geschäftspartner noch zusammen. Ich fand das nämlich ganz interessant. Der hat nämlich gesagt, hey, das ist wirklich, wir bekommen alles hin. Wir müssen nur zusammenarbeiten.
Ja.
Und ich kann nicht dafür sorgen, dass immer alles genauso läuft, wie du das brauchst. Aber mir wäre es recht, wenn du gucken könntest und uns informieren könntest, was dein privates Backup-System betrifft. Das fand ich total spannend, einfach nur als Information. Und damals eine Kollegin hat gesagt, ich habe kein privates Backup-System.
Und dann macht sie sich ja vielleicht das erste Mal Gedanken darüber.
Korrekt. Und das haben wir angestoßen und gesagt, okay, dann müssen wir gucken, dass wir mit deiner individuellen Situation arbeiten.
Ja.
Ne? So, und das fände ich hier wichtig und für jede Frau in der Situation wichtig, über alle Varianten nachzudenken.
Absolut. Weil, liebe Tina, jetzt wird's unbequem. Du schreibst so, also Du bist so wirklich, ich möchte jetzt fast sagen, die klassische fleißige Frau. Du arbeitest 30 Stunden mit zwei Kindern und erwähnst in einem Nebensatz, mein Mann ist beruflich viel unterwegs. Damit ist er raus aus der Schule.
Im Intro sogar.
Ja.
Es ist schon der Introsatz gewesen mit meinem Mann ist beruflich sehr oft auch über Nacht unterwegs.
Punkt. Damit ist der raus. Tina, jetzt mal so von Frau zu Frau, der kann auch mal zu Hause bleiben, wenn die Kinder krank sind.
Ja, oder man baut sich halt zusammen ein Backup-System,
ganz genau.
Wie auch immer das aussieht.
Du erwartest im Moment noch, dass dein Chef für deine Situation rund um die Uhr Verständnis aufbringt. Das kann es nicht sein. Also ich finde, wir haben hier viele Säulen, von denen wir starten können. Jeder muss hier seinen Beitrag leisten. Und liebe Tina, auch du und lieber Mann von der Tina, auch du, denn die Kinder sind ja nicht vom Himmel gefallen.
Nee, es gibt Mama und einen Papa.
So sieht's aus.
Und wir sind in 2025. Ja. Let's talk about it.
Aber das ist das Selbstbild, ne?
Ja, das ist das Selbstbild und es kann auch nicht komplett das Thema des Unternehmens sein und dabei bleibe ich.
Nein. Und wenn wir das jetzt nochmal neu framen wollen, damit auch die Kollegen eine andere Farbe bekommen, wenn die fragen, wo wollt ihr denn schon wieder hin? Das sind Männersprüche, das sind manchmal auch Männerrituale. Versuch sie mit Humor zu nehmen und bitte betrachte es von der Seite. Ihr werdet vor Ort gebraucht. Weil es sind nur 5 Frauen da und 50 Männer. Ihr werdet da dringend gebraucht für einen guten Vibe und für gute Arbeit. Also ich möchte das nur nicht, dass die Männer immer so da stehen, das sind Chauvinisten und die beharren da auf Anwesenheit und die wollen uns kontrollieren. So einfach ist es oftmals nicht. Wir reden auch von Teamsituationen, von menschlichen Zwischenmenschlichkeiten, all sowas. Das sind nicht alle Chauvinisten, die sowas sagen.
Ja. So, mit einer unbequemen Situation geendet.
Ja, nee. Ich glaube, wir haben es, hoffe ich.
Ja.
Sonst sorry.
Neues Jahr, neue Rubriken. Wir haben uns überlegt, also Nicole hat sich eine Rubrik überlegt, mit der wir die Podcast-Folge beenden werden. Und ich habe mir eine Rubrik überlegt, die nenne ich jetzt einfach mal generell speziell. Und zwar, Hintergrund ist folgender, wir werden ja zu ganz vielen Themen wiederholt angeschrieben. Und es gibt ja so ein paar Dinge im Alltag, die immer wieder vorkommen. Und deshalb haben wir uns überlegt, es gibt so spezielle Situationen, also generelle Situationen, auf die man speziell vorbereitet sein sollte. Und ich pick immer mal einen Bereich raus. Und weil wir ja eben schon über die USA gesprochen haben, sind das heute gesellschaftliche Themen, über die wir sprechen. Und zwar in der Rubrik generell speziell möchte ich über das Thema politische Diskussion sprechen. Die zwei Fragen, die ich dazu habe, ist, wie diskutiert man kontroverse Themen, ohne dass es eskaliert? Und wie geht man mit Meinungen um, die man persönlich verletzend findet?
Hast du ein konkretes inhaltliches Beispiel, oder lassen wir es bei der Überschrift?
Wir lassen es bei der, genau aus diesem generellen Grund.
Ja.
Und weil wir jetzt keinen speziellen Fall dazu haben, aber immer mal wieder Fälle dazu, lassen wir es mal dabei.
Ja. Jetzt gebe ich was weiter, was ich letzte Woche selbst gelernt habe von einer jungen Studentin. Und zwar habe ich, und ich sage es nur mal so, dass ihr es auch mal gehört habt, ich habe einen Gastvortrag in einer Universität gehalten. Ich war also quasi Gastprofessorin oder also vielleicht Gastdozentin, aber ich...
Du bist jetzt schon Professorin?
Ja, habe ich mir gerade selber verliehen, den Titel.
Ja, also, kann man ja in manchen Ländern, können wir dran arbeiten.
Entschuldigung, wenn Trump zum zweiten Mal Präsident wird, dann darf ich ja wohl Gastprofessorin.
Okay, machen wir erstmal einen Doktor, ne?
Und dann, Ehrendoktor.
Okay, Ehrendoktor und dann Ehrenprofessur. Ja, bitte,
da war ich an der Heinrich,
Professor Staudinger, was sagen
genau.
Sie dazu?
Da war ich an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und danach kam noch eine ganz tolle Studentin auf mich zu und die hat gesagt, ach, das hat mich so inspiriert und hat mir erzählt und so weiter. Und dann hat sie mich auch gefragt, wie gehe ich denn damit um, wenn, und jetzt kamen genau diese Themen, die du hier genannt hast. Und ich gesagt, ja, ich versuche es immer wieder auf die Beziehungsebene runterzuholen, indem dass ich sage, ich höre bei dir raus, dass du dir wahnsinnig viel Sorgen um die Zukunft machst, zum Beispiel. Oder ich höre bei dir raus, dass du dir viele Sorgen um mich machst oder um unseren gesellschaftlichen Stand oder um das Land. Das, finde ich, hilft schon mal, dann gehen wir weg von den Themen und gehen hin in die Beziehungsarbeit. Und dann sagte sie, sie hat mal gelesen, und das gebe ich jetzt einfach so weiter, weil ich das ganz großartig fand, die Frage zu stellen, wie passt das zusammen? Also, nehmen wir jetzt mal ein konkretes Beispiel. Sie hat das konkrete Beispiel AfD-Wähler genannt und hat gesagt, ich habe im Freundeskreis zwei Leute, die wählen die AfD. Und dann frage ich die immer ganz gezielt, wie passt das denn zusammen, dass du die AfD wählst, dass wir jetzt hier mit 5 Menschen aus der Türkei am Tisch sitzen? Wie passt das denn zusammen? Wie passt das denn zusammen, dass du mit einer Frau aus dem Iran verheiratet bist, als Beispiel? Oder wie passt das damit zusammen, dass du dich ehrenamtlich im Hospiz engagierst? Wie passt deine Rolle, dein Verständnis vom Leben mit dem zusammen, was du hier gerade vorgibst, was du wählen willst? Und das fand ich einen interessanten Lösungsansatz. Immer wieder zu fragen, wie passt das zusammen? Und ich glaube, das hilft.
Das hilft, wenn man es hinbekommt, es in einem guten Ton, wie immer, ne? Der Ton macht ja auch hier die Musik.
Ja.
Wenn man es schafft, in einem guten Gespräch das zu reflektieren und das Gegenüber das auch so empfängt, dann ist das wunderbar. Also dann wären wir natürlich wirklich schon in einem deepen, ne?
Ich stell mir jetzt
mal gerade vor, mit wie viel Prozent meines Umfelds das so möglich wäre. Ohne dass die Emotionen direkt überspülen. Das ist nicht über die Hälfte. Ne?
Ich würde weniger. Von der Haltung weggehen, dass Emotionen keine Rolle spielen dürfen. Du kannst auch solche Gespräche führen und emotional sein.
Ja, richtig, aber die Emotionen, die es direkt zum Überkochen bringen, was ja so diese Eskalationsfaktor, je nachdem, ne, wie angespitzt die Leute sind, schon mit so einem Thema. Ich erlebe das ja auch, wenn man schon häufiger über das gleiche Thema gesprochen hat, über dasselbe Thema, dass es dann natürlich nochmal so dieses, der denkt, ich habe die Meinung und ich muss mich rechtfertigen. Ne? Also man muss damit mit der Vorgehensweise ja auf so eine ganz neutrale, sachliche Ebene. Ne?
Total. Und ich glaube fest daran, dass die einzige Chance, die wir haben, weiterhin der Dialog ist. Und wir reden, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel AfD-Wähler bleiben, wir reden ja auch jetzt nicht mehr über eine kleine Minderheit. Wir reden über einen nicht unwesentlichen Anteil in unserem Land. Und wenn wir hier nicht in den Dialog gehen, dann sind wir wirklich nur noch schwarz-weiß. Ich glaube nicht, dass wir uns das erlauben können. Ich habe das vor ein paar Wochen haben Joko und Klaas 15 Minuten bei ProSieben gehabt und haben diese 15 Minuten in 3x5 Minuten aufgeteilt an die CDU, die Grünen und die SPD. Und dann haben jeweils der Habeck, der Scholz und der Merz da gesessen und haben gesagt, wir gehen jetzt in den Wahlkampf rein, aber wir als demokratische Parteien, wir halten uns an gewisse Regeln. Sie haben eine Regierung, eine Partei völlig außen vor gelassen.
Nein, nicht nur eine.
Nicht nur eine, man entschuldigt das immer und sagt, wir haben die genommen, die die größte Chance haben, an die Regierung zu kommen.
Gibt ja noch ein paar mehr.
Richtig, gibt es noch ein paar mehr. Und ich glaube, damit tun wir uns keinen Gefallen, weil das ist ja Wasser auf die Mühlen. Die können dann sagen, siehst du hier, die Presse, die Lügenpresse, die lädt uns noch nicht mal mehr ein, uns will man nicht hören. Ich glaube, dass das, ich habe auch kein Allheilrezept, ich glaube nur, dass das nicht zuträglich ist. Und diese Frage, wie passt das zusammen, finde ich ganz gut. Jetzt habe ich in meinem direkten Freundeskreis das Thema Gott sei Dank nicht, aber im Next Step eben schon, also im weiteren Bekanntenkreis dann sehr wohl, dass das natürlich aufploppt. Und weiß, was mir auch hilft, immer wieder im Gespräch zu sagen, können wir beide uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner verständigen?
Wie ist das gemeint?
Zum Beispiel, wenn es um politische Diskussionen geht, wo keiner mehr den Durchblick hat.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen mit diesem, wie passt das zusammen? Dafür muss man ja als Grundvoraussetzung erstmal das volle, die Umsicht haben, was so eine Partei mitbringt. Und da bin ich halt gerade bei der AfD ganz sicher, dass das viele Menschen gar nicht wissen.
Und genau da müssen wir sie ja bekommen. Das wäre da streng genommen ans Parteiprogramm, dass man sagt, hör mal, wie passt das zusammen? Du bist homosexuell. Das würde ich zum Beispiel meine Alice Weidel so gerne fragen. Die ist rhetorisch aber so gut aufgestellt, dass die Antworten gibt, Angie. Da kannst du aber wirklich inhaltlich
es ist halt
kotzen, aber rhetorisch musst du den Hut davor ziehen, wie die antwortet.
Ja klar, weil die einen total verwirrt damit auch. Mit der guten Rhetorik stellenweise.
Absolut.
Weil das ist ja so dieses Leveln von ich schlag dich nicht mit den Inhalten, sondern mit meiner Rhetorik ist ja auch kein neues Element, ne?
Nein.
Und dieses Rumlabern von du weißt am Ende schon gar nicht mehr, was war eigentlich die Frage oder was war der Vorwurf, ne?
Richtig. Also Zeit ist vorbei.
Ist vorbei und es ist immer von der Homosexualität angefangen über das klassische Familienbild, was sie gerade
propagiert. Wie passt das zusammen?
Wie passt das eigentlich? Ja gut, das sind ja Fragen, die stellt man, die darauf reagiert die nur gar nicht.
Ja, reagieren die nicht. Und dann bräuchten wir aber Journalisten, die darauf rhetorisch weiterhin geschult sind. Im privaten Bereich meinte ich jetzt mal als Beispiel den Krieg am Gazastreifen, Palästina gegen Israel. Angie, ich verstehe den Konflikt nicht mehr. Mhm. Also der ist so alt, ich verstehe den nicht mehr. Und wenn ich merke, dass da Köpfe aneinander geraten, dann habe ich schon gute Erfahrungen damit gemacht zu sagen, können wir uns darauf einigen, dass Krieg grundsätzlich scheiße ist. Mhm. Und dann hast du erstmal da wieder so eine Beruhigung drin. Und
ja, das war so wie mit meinem Borkum-Beispiel, mit dem, wo ich ja die Diskussion geführt habe. Ich glaube, darüber haben wir bei einem der letzten Podcasts gesprochen.
Oh nee, da haben wir nur privat, glaube ich, gesprochen.
Guck mal, ich verwechsel das schon alles. Egal, ihr wisst ja vielleicht, worum es geht. Und ich mit dem kleinen gemeinsamen Nenner gesagt habe, können wir uns einfach darauf einigen, es waren beides Männer, mit denen ich darüber diskutiert habe, dass Gewalt gegen Frauen, körperliche Gewalt gegen andere Menschen einfach indiskutabel ist.
So. Und von da aus kann man auch dann weiter gucken.
Ja, hat so semi-gut funktioniert, aber ist ein Ansatz.
Dann ist wieder die Frage, was will ich? Will ich bekehren, seid ihr immer in der Schleife nach unten? Hm. Du bekommst Menschen nicht bekehrt. Wenn du Glück hast, bekommst du sie dazu, dass sie nochmal von der anderen Seite über ihre Meinung nachdenken. Aber das wissen wir aus der Psychologie auch, Angie. Menschen sind eher bereit, sich von sie sind nicht bereit, sich von ihren Überzeugungen zu verabschieden. Sie sind eher bereit, die Unwahrheit zu glauben.
Ich in dem Moment ja auch nicht. Also ich möchte ja auch dann darauf beharren zu sagen, hör mal, seid ihr eigentlich irre?
Ja, das stimmt.
Ja. Weil ich einfach empört bin über so manche Dinge, wo du sagst, ich kann davon jetzt auch gerade nicht abweichen. Bei aller Reflexion, die ich so mitbringe und auch in so einem Gespräch gerne nochmal auch Gedanken walten lasse, aber manchmal ist man da dann muss man einfach auch feststellen, dann findet man diesen speziellen Punkt und diese spezielle Meinung einfach doof.
Let's agree to disagree.
Ja. Wir beenden unsere heutige Folge mit der zweiten Rubrik. Magst du die erklären?
Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns eure Geschichten dazu schreibt, zu der Überschrift, wo hat gute Kommunikation euer Leben verändert? Was ist euch in Erinnerung geblieben? In schlimmen Situationen vielleicht, wo ein gutes Wort das Ganze gedreht und gewandelt hat. Ich leg mal vor, die Situation, von der ich wahrscheinlich schon am meisten erzählt habe, die man auch nachlesen kann, war für mich vor 10 Jahren, als mein Held, Dr. Jens Kruse aus Düsseldorf, zu mir gesagt hat, Frau Staudinger, Sie haben recht, an Krebs kann man sterben, das werden Sie aber nicht. Und Sie werden das schaffen und Sie werden das wegboxen und dann bleibt Ihre Lebenserwartung hier oben. Diese Worte haben mein Krankheitsverlauf bestimmt nicht beeinflusst, aber die Art und Weise, wie schnell ich die Therapie annehmen konnte. Und deswegen würde ich sagen, hat da maßgeblich Kommunikation mein Leben beeinflusst. Und
positiv beeinflusst.
Natürlich. Ich möchte die Rubrik immer mit positiven Geschichten enden, denn wie es negativ läuft, darüber reden wir ja hier die ganze Zeit in dem Podcast. Schreibt uns eure Geschichten, überlegt, wann war es ein freundliches Wort oder nonverbale Kommunikation, eine freundliche Geste. Wenn es ist, dass sich ein Autofahrer vorgelassen hat, wo dich keiner vorgelassen hat, wenn einer Danke ganz kurz gezeigt hat, wenn dir einer signalisiert hat, ich habe dich gesehen, gehört, wie auch immer, schreibt uns dazu bitte eure Geschichten.
Stichwort schreibt uns generell auch nochmal eure Fälle gerne. Wir werden ja dieses Jahr auch wieder on Tour gehen mit 2 Live-Auftritten und dafür sammeln wir auch schon fleißig Fälle und Themen an hallo@nicolestaudinger.de. Gerne kurz und knapp per E-Mail an mich. Ich bekomme diese Fälle, sichte die, werde euch auch darauf antworten. Vielleicht nicht direkt 1 oder 2 Tage, nachdem ihr mir die E-Mail gesendet habt, aber eine Woche später. Dann bekommt ihr ein kurzes Signal, dass ihr mit dabei seid. Wir verändern Vornamen, wir verändern auch andere Dinge, auf die ihr uns aufmerksam macht, die lieber nicht vorgelesen werden. Manchmal sind ja da auch wirklich Details dabei, die können für Menschen Folgen haben. Darauf werden wir natürlich immer achten und wir freuen uns über eure Post.
Danke fürs Zuhören und tschüss.